der Einstieg von Eva, der war sowas verpassend, habe ich gar nicht gewusst, dass wir uns da so treffen. Weil ich hatte auch Urlaub die letzten paar Wochen und als Familie hatten wir auch sehr, sehr gute Zeit zusammen. Das Wetter war perfekt, absolut makellos. Und nachdem Wolfert einer der allerschönsten Plätze im ganzen Land, auf der ganzen Welt, wahrscheinlich sogar im Universum ist. Und die Kühle bringt auch Schatten, bietet, es war einfach wunderbar. Da ist kristallklares Wasser, wo man baden kann, und das ist einfach super. Aber, was auch sehr schön war, in diesen 2 Wochen, oder was es war, haben wir das wunderbare Angebot bekommen von Oma und Opa, dass sie auf unsere Kinder aufpassen. Und so konnten die Sandra und ich wegfahren für ein paar Tage alleine, ohne 400 Fragen am Tag. Das sind 3 Kinder, also das heißt 1200 Fragen am Tag. Und es war sehr, sehr gut. Wir haben uns entschieden, wir fahren ein bisschen weg mit dem Auto, wir fahren nach Colmar, das ist eine Stadt in Frankreich, in der Nähe von der deutschen Grenze. Und einfach nur Zeit zusammen zu haben und Ruhe zu haben und quasi seine verantwortungsfreie Zeit zu genießen, hat total gut getan. Colmar ist eine wunderbare Stadt, alte Stadt, sehr sehenswert, und da haben wir das sehr genossen, einfach die Stadt wirken zu lassen. Und wie man das macht, wenn man in Frankreich ist, sind wir vietnamesisch essen gegangen und haben auch Sushi gegessen, weil es ist einfach lecker. Aber für den letzten Abend haben wir gesagt, wir wollen gute Touristen sein und wir wollen Frankreich ehren, und darum müssen wir die französische Küche natürlich auch noch ausprobieren. Wir waren mitten in der Stadt und genau gegenüber von unserer Unterkunft war ein französisches Restaurant, das hat relativ gut ausgeschaut. Und dann in unserem Gästebuch im Haus, da hat es geheißen, es ist super und gelobt in den nächsten Töne. Wir haben gesagt, wunderbar, da gehen wir hin. Am letzten Abend gehen wir da hin. Wir sind hingegangen, war relativ voll, aber wir haben einen Platz bekommen. Und dann war es aber ein bisschen schwer mit der Kommunikation. Die Kellnerin hat uns nicht verstanden, weil wir können kein Französisch. Aber sie hat uns die übersetzte Karte gebracht, Deutsch und Englisch war da drauf. Und wir schauen so durch und ich sehe was, das trifft mein Auge sofort, und da heißt es vom Grill. Und vor meinem inneren Auge sehe ich schon, wie es vom Grill ist, und das Wasser läuft mit dem Mund zusammen. Und vielleicht ist es ein Schweinsteak, vielleicht ist es auch ein Buttensteak, vielleicht ist es ein Grillspieß, oder vielleicht sind es Würstchen in Kombination mit sonst irgendwas Feinem. Und so die Fantasie geht mit mir durch. Ich bestelle das Ding, wir warten, und dann serviert sie das. Und was vor mir liegt, ist eine Wurst. Da habe ich gedacht, okay, eine Wurst, also ausgeschaut als wie ein dicker Schübling. Eine Wurst ist auch vom Grill, passt, kein Problem. Und ich schneide hinein und mich trifft der Schlag. Der Gestank dringt aus dem Schnitt heraus in meine empfindliche Nase. Und ich sehe, was ich gemacht habe. Ich habe eine Wurst aufgeschnitten, wo lauter Innereien drinnen sind. Es stinkt, es sieht ekelhaft aus, es war einfach grausig. Und ich sage nicht, grausig zu essen normalerweise. Entweder man mag es oder man mag es nicht, aber das war absolut ekelhaft. Sowas von ekelhaft. Ich war so enttäuscht. Es war so ekelhaft. Es läuft mir immer noch kalt über den Rücken runter. Und dabei habe ich nicht mehr gewusst, was ich getan habe. Ich habe gesagt, vom Gehen, und ich bekomme sowas. Und die Frau, die hat mich nicht verstanden oder wollte mich nicht verstehen, und ich habe gesagt, was habe ich überhaupt bestellt? Und dann hat sie die Rechnung gebracht und da steht drauf, Andolette heißt das Ding. Es klingt wie ein Schimpfwort. Andolette steht da. Und dann habe ich nachgelesen, was ich mir da angetan habe, und dann sagen sie, diese Andolette ist ganz speziell und wahrscheinlich ist, darf man das gar nicht so sagen, überhaupt sich darüber auslassen. Aber man hat sie extra nicht gewürzt, damit der Geruch der Innereien noch mehr rauskommt. Und ich denke, was sind das Franzosen für Leute, nicht zu nach Hause. Und das Nächste war, zu Hause habe ich mir einen guten Grillteller bestellt. Es war super. Hat es wieder wettgemacht. Aber meine Erwartungen und das, was im Endeffekt auf meinem Teller gelandet ist, die sind so weit auseinander geklafft. Weiter geht's gar nicht. Und es ist doppelt hart, finde ich, wenn man mit einer gewissen Vorstellung hingeht und man erwartet sich etwas und dann wird diese Vorstellung nur nicht erfüllt, sondern es ist das absolute Gegenteil der Fall. In der heutigen Geschichte, da gibt es eine ganz, ganz ähnliche Situation. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, das ist wohl eine der bekanntesten Geschichten überhaupt. Aber diese Geschichte, die hat einige ganz unerwartete Kehrtwenden drinnen. Und vielleicht sind die auch unbekannt für uns heute Morgen, ich weiß es nicht. Und diese Wenden, die Jesus hier nimmt, die stimmen weder mit den Erwartungen von diesem Gesetzesgelehrten, von diesem Mann überein, der wo zu Jesus kommt, noch mit unseren Erwartungen, wo wir diesen Text lesen, glaube ich. Aber im Gegensatz zu mir und meiner französischen Wurst hat diese Begegnung von diesem Mann mit Jesus und auch seine enttäuschte Erwartung viel, viel gravierendere Auswirkungen und effektiv bestimmt das nämlich sein ganzes weiteres Leben. Und es geht über sein Leben hinaus, es hat Auswirkungen auf alle Ewigkeit. Und genau diese Auswirkungen, genau das betrifft uns auch heute Morgen. Mich und auch euch, wie wir hier zusammen sind. Und so starten wir und lesen in Vers 25, kommt der Mann zu Jesus und er sagt, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Dieser Mann ist nicht irgendjemand, sondern es heißt, er ist ein Gesetzesgelehrter. Und das bedeutet, dieser Mann hat das Alttestamentgesetz studiert und er kennt sich da wirklich gut aus. Er ist ein Mann, der unterweist andere und er lehrt andere und er gibt Antworten und er gibt auch Richtlinien in religiösen Fragen und gesellschaftlichen Fragen, die die Leute so haben. Dieser Mann, der da zu Jesus kommt, ist ein schlauer Mann, ein gebildeter Mann, ein gelehrter Mann. Er ist ein Experte vom Gesetz. Dieses Gesetz, das Gott Mose gegeben hat und das Mose dann dem ganzen Volk weitergegeben hat. Und so kommt dieser Gelehrte jetzt zu Jesus und er sagt, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was er eigentlich fragt und was er eigentlich wissen will, ist das, er hat diesen Wunsch. Er wünscht sich ein Leben ohne Limitation, ein ewiges Leben, ein Leben ohne Anfang, ein Leben ohne Ende, ein Leben, das ewig dauert, vor allem aber ein Leben ohne Tod und ohne Leid und ohne Mühsal. Und so sagt er zu Jesus, Jesus, sag mir doch bitte, wie kann ich sicherstellen, dass im zukünftigen Leben, dieses Leben, das nach unserem Tod kommt, nach diesem Leben kommt, was kann ich tun, dass mich nach diesem Leben ein Leben von Fülle und Vollkommenheit und voller Herrlichkeit erwartet? Ganz direkt fragt er eigentlich Jesus, wie kann ich in den Himmel kommen und wie stelle ich sicher, dass ich nicht in der Hölle ende? Und Jesus gibt ihm eine Antwort und er sagt, er dreht den Spieß um, fragt ihn zurück und dann sagt er, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Jesus sagt zu ihm, guter Mann, du bist ein Experte im Gesetz, du weißt sehr viel. Und das Gesetz, das Gott den Menschen durch Mose gegeben hat, das hat Gott gemacht, um Leben zu geben, um Leben zu erhalten und um das Leben zu schützen. Und darum sagt Jesus, das Gesetz gibt Leben, also was steht im Gesetz? Und wir sehen, der Mann, der kennt sich gut aus und er antwortet Jesus prompt. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Daraufhin sagt Jesus, du hast vollkommen recht, mach das und dann wirst du leben. Das war nicht die Frage, die sich erwartet hat. Offensichtlich hat dieser Mann diese Frage schon öfters gewälzt. Und so eine Antwort ist für ihn nicht zufriedenstellend. Und so fragt er weiter, aber wer ist denn mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, das ist ein Gleichnis und das bedeutet, es ist eine erfundene Geschichte, die hat sich Jesus ausgedacht, damit er etwas aus dem richtigen Leben verdeutlichen kann, lernen kann. Und Jesus hat das ziemlich oft gemacht. Er hat ziemlich viel über Gott und über das Leben geredet und das mit einer Geschichte deutlich gemacht, die er seinen Leuten, seinen Zuhörern erzählt hat. Und so berichtet er von einem Mann, der reist von einer Stadt in die andere. Auf dem Weg wird er überfallen von bösen Menschen, die rauben ihn aus, verletzen ihn, schlagen ihn halb tot und lassen ihn so liegen. Eine Situation, absolut aussichtslos. Dieser Mann ist sich selbst überlassen, kann sich selbst aber nicht helfen und alles, was er tun kann, ist eigentlich auf seinen Tod warten. Aber Hoffnung keimt auf, weil plötzlich kommen drei Männer nacheinander. Der erste ist ein Priester, der zweite ist ein Levit und der dritte ist ein Samariter. Ein Priester ist ein Mann, der dient im Tempel und der vertritt quasi das ganze Volk vor Gott. Ein wichtiger Mann, ein Mann mit Status, der religiöse Dinge in der Gesellschaft und im Tempel wirkt. Der Levit ist auch ein wichtiger Mann, er dient auch im Tempel, er assistiert den Priestern, auch er hat Status. Aber beide gehen einfach vorbei. Sie gehen nicht nur vorbei, sie wechseln die Straßenseite und wenden sich ab von diesem Bild des Grauens. Und dieser dritte Mann, der hat keinen religiösen Status, er ist in der Gesellschaft auch nicht gut, der steht nicht gut da, er ist nämlich ein Samariter. Und in so einem Kontext ist Samariter in sich selbst schon ein Schimpfwort. Als ob man jemanden Andalet nennt oder so. Die Samariter und die Juden, die hassen sich. Und dass Jesus überhaupt so einen Menschen in die Geschichte bringt, ist schon unverschämt. Und dann lesen wir, dieser Samariter, dieser Abschaum, der sieht den Mann, den Verletzten, und es bewegt ihn in seinem Inneren. Er hat Mitleid und er versorgt ihn. Er pflegt seine Wunden, bringt ihn in ein Gasthaus, wo er gepflegt wird, in eine Herberge, eine Unterkunft. Und er sorgt dafür, dass dieser Mann nicht am Wegrand liegen bleibt, um zu sterben, sondern dass er wiederhergestellt wird, dass er Leben bekommt. Und die Quintessenz von dieser Geschichte ist die, dass der Samariter, nämlich dieser Feind, Gottes Gesetz erfüllt. Und der Priester und der Levit, beide Vertreter von Gottes Gesetz, das ist die Ironie, gehen an diesem hilfsbedürftigen Mann vorbei und sie bleiben schuldig an ihm. Und am Ende von dieser Geschichte sagt dann Jesus zum Mann, und was denkst du? Wer ist denn der Nächste? Und die zähnigwirschen die Antwort von diesem Gesetzesgelehrten ist diejenige. Er sagt nicht mal Samariter. Und dann sagt Jesus, ja, stimmt. Dann geh und sei genauso wie dieser barmherzige Mann, dieser Samariter. Diese gesamte Geschichte ist in vielerlei Hinsicht unbefriedigend. Am Ende von dieser Unterhaltung weiß der Mann eigentlich gleich viel wie am Anfang. Er hat das Gesetz gekannt, er hat sogar die richtige Antwort geliefert. Er weiß, was Gott von uns Menschen erwartet. Und auch diese Frage mit dem Nächsten, die war nicht wirklich schwierig für ihn. Es war mehr so ein Versuch, eine Hintertür zu schaffen. Es war ein Versuch, diese Anforderungen erfüllbar zu machen, aber eigentlich weiß er, wer der Nächste ist. Der Nächste ist der Nächste. Aber auch für uns ist diese Antwort unbefriedigend. Weil was Jesus sagt, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft, mit meinem ganzen Verstand. Lauter absolute Wörter. Das heißt, dass es keinen Bereich in meinem Leben gibt, der nicht von meiner Liebe zu Gott geprägt sein soll. Jesus sagt, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich weiß und mit allem, was ich tue, soll ich Gott lieben. Das ist einfach unmöglich. Wir haben keine Chance. Und der zweite Teil von diesem Gebot, den macht er gleich wichtig wie den ersten. Und zwar sollen wir nicht nur Gott lieben mit allem, was wir sind, wir sollen auch unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das bedeutet praktisch, wir sollen den anderen das tun und über die anderen das denken und über die anderen das reden, was wir gerne hätten, dass sie über uns reden, uns tun, über uns denken. Und das wird auch in der Geschichte deutlich, weil anders als dieser Priester und der Levit hat der Samariter einfach Mitleid. Er fühlt mit und er kümmert sich um seinen Feind, als ob sein Bruder wäre. Und er tut ihm, was er selbst gern hätte, dass ihm getan wird, wenn er selbst in so einer hilflosen Situation ist. Gott lieben klingt vielleicht noch machbar. Weil Gott sieht man ja nicht. Und da ist es ganz einfach zu denken, Gott ist eigentlich ganz zufrieden mit mir. Er hat kein Problem mit mir, ich habe kein Problem mit ihm. Und so ist eigentlich alles ganz gut. Aber Gott sagt, die Liebe zu Gott, die zeigt sich an der Liebe zu seinen Menschen. Wir sind ja nicht unsere Menschen, wir sind Gottes Menschen. Er hat uns gemacht und er hat uns gemacht in seinem Ebenbild. Er hat uns als Mini-Version von ihm selbst gemacht. Und er hat ein Stück von sich selbst in uns hineingelegt. Und das bedeutet, wenn wir Menschen existieren, gehen, sind, dann tragen wir auch ein Stückchen von Gott nach außen. Und wir können Gott nicht sehen, aber die Menschen um uns herum, die können wir sehr wohl sehen. Der Priester und der Levit, die machen keinen praktischen Fehler eigentlich, weil sie sind nicht dafür verantwortlich, dass dieser Mann beraubt wurde und dass dieser Mann so zugerichtet wurde. Das ist nicht ihre Schuld. Sie machen keinen praktischen Fehler, aber sie machen einen moralischen Fehler, weil sie behalten diesem bedürftigen Mann ihre Liebe vor. Sie behalten einem Menschen ihre Liebe vor, den Gott nach seinem eigenen Ebenbild gemacht hat, der von Gott geliebt ist. Und hier kommt auch die Theorie und die Praxis zusammen. Wenn mein Nächster nämlich plötzlich ein Gesicht bekommt, dann merke ich auch ziemlich schnell, dass ich selbst nur sehr, sehr begrenzt Liebe in mir habe. In unserer Urlaubszeit haben wir unser neues Schlauchboot ausprobiert. Ein super Ding. Und wir sind zum Bodensee gefahren, zum Seecamping. Und an diesem Tag hat es ein bisschen stark gewindet und der Wind hat immer wieder die Wellen zum Ufer reingetragen. Und alles war neu für uns und die Kinder waren voller Enthusiasmus und so sind die Kinder und ich im Boot gesessen. Und wir haben versucht, vom Ufer wegzukommen. Das war schon ein bisschen schwierig. Ich war ein bisschen unbeholfen, weil eben das so nicht klappt. Und ein Zweisitzer mit fünf, vier Personen ist auch ein bisschen eng, da kann man nicht so gut arbeiten. Auf alle Fälle sind da Leute rundum und ich will den Leuten natürlich nicht das Paddel auf den Kopf werfen und ich will sie auch nicht überfahren mit dem Boot. Und ich merke, die Kinder zappeln herum und sie nerven mich. Und ich herrsche sie an und sage, sitzt hin. Ich liebe meine Kinder. Für meine Kinder würde ich jeden anderen Menschen stehen lassen, wenn sie in Not sind, so sehr liebe ich sie. Und ich liebe sie, ohne dass sie ihre Liebenswürdigkeit erarbeiten müssen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, den ich lieber habe, als meine Kinder. Und trotzdem merke ich, es ist eine kleine Sache, es ist eine unwichtige Sache. Sie tun nicht, was sie sollen. Und es ärgert mich. Und es ärgert mich nicht, weil ich sie lieb habe, sondern weil sie nicht das tun, was ich gerne hätte, dass sie tun. Und jetzt habe ich Menschen in meinem Leben, die sind mir so wichtig. Und meine Liebe kommt so schnell an seine Grenzen. Jesus zeigt diesen Gelehrten, wie ewiges Leben zu bekommen ist. Jesus sagt, ewiges Leben erfordert vollkommene Liebe. Ewiges Leben, ein Leben ohne Limitation, ein Leben ohne Mühsal, ein Leben ohne Leid oder ohne Tod, das kann nur durch meine persönliche Vollkommenheit erreicht werden. Und Jesus macht auch deutlich, dass Gott selbst diese Vollkommenheit definiert, und zwar nicht wir Menschen. Wir können Gott nicht vorschreiben, wann wir gut genug sind. Und er fordert, dass wir Liebe leben, dass wir barmherzig sind und das ohne jegliche Einschränkung. Und zwar jedem gegenüber. Unserer Familie gegenüber, unseren Freunden gegenüber und sogar unseren Feinden gegenüber. Diese Antwort ist unbefriedigend. Und mir geht es nicht anders wie dem Gelehrten. Es ist eine unbefriedigende Antwort, die Jesus gibt, weil es bedeutet, dass ich selbst absolut chancenlos bin, dass ich jemals überhaupt in den Himmel komme. Jesus' Antwort raubt mir jede Hoffnung. In jedem von uns steckt ein bisschen Liebe. Wir können lieben. Aber ich glaube, jeder von uns kennt auch diese Situationen, die besser geheim bleiben. Jeder kennt seine eigene Begrenztheit. Jeder kennt diese Situationen, mit denen wir nicht angeben können. Und daraufhin brauche ich ein bisschen Hilfe. Wenn der Josh zu mir kommt. Jung und dynamisch. Wir haben eine Herausforderung. Da oben gibt es einen Luftballon. Ich schreibe nicht so ganz gut zu sehen von hinten, aber da hängt er. Und da gibt es was Süßes drinnen. Und deine Aufgabe ist, du musst es holen, wenn du es schaffst, gehört es dir. Also. Mehr! Mehr! Nochmal! Ich glaube, das wird nichts. Was wäre, wenn wir uns Hilfe holen? Super. Geh hin und sei großzügig. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Und ich meine, eigentlich ist auch der Vergleich lächerlich. Weil Gottes Anforderung, diese Liebe, die ist nicht einmal im Ansatz zu erreichen. Und wenn wir ein größeres Haus hätten, dann hätte ich den Luftballon noch höher raufgehängt. So geht es leider nicht. Und wir stehen, wie dieser Gesetzesgelehrte, vor diesen zwei Optionen. Entweder ich strenge mich an und ich springe noch ein bisschen höher und ich versuche noch ein bisschen mehr und ich schaffe dann auch vielleicht 2 Zentimeter mehr. Oder wir haben eine zweite Option. Ich finde jemanden, der erfüllt, was ich nicht liefern kann. Ich finde jemanden, der mir hilft, diesen Abstand zu überwinden, damit ich erreiche, was Gott von mir will. Und genau das ist der zentrale Punkt von dem, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, es ist unmöglich, durch meine eigene Leistung und mein eigenes Tun ewiges Leben zu bekommen. Es ist unmöglich, dass ich durch meine Anstrengung zu Gott kommen kann und dieses ewige Leben bekommen, nachdem sich dieser Mann und eigentlich alle Menschen so sehr sehnen. Es geht nicht darum, dass wir tolle Menschen sein sollen, damit Gott dann sagen kann, toller Mensch, komm zu mir, sondern ich Und du genauso. Wir alle, wir können nicht gut genug sein für Gott. Jesus hat in dieser Geschichte noch einen Twist eingebaut. Einen Dreh drinnen. Und zwar fragt der Gelehrte, Jesus fragt er, wer ist denn mein Nächster? Und als Jesus am Ende der Geschichte ankommt, sagt er, wer ist der Nächste des Opfers? Das ist ein bisschen falsch wiedergegeben, habe ich leider schon gesehen. Und so platziert Jesus diesen Gesetzesgelehrten und alle, die dieser Geschichte zuhören, plötzlich selbst in der Geschichte. Und plötzlich ist er nicht mehr derjenige, der seine Gutheit und der seine Liebe vor Gott und vor den Menschen beweist, sondern plötzlich ist er ganz, ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage, Gottes Standards zu erfüllen. Plötzlich ist dieser Gesetzesgelehrte, dieser tolle Mann, ein hilfloser, verletzter, totgeweihter Mann, der auf dem Wegrand nach Jericho liegt und nichts tun kann. Und plötzlich, in all dieser Hilflosigkeit, kommt einer seiner Erzfeinde her und zeigt ihm Gnade und Barmherzigkeit, wie er das nur seinen engsten Freunden zeigen würde. In seiner eigenen Unfähigkeit, in seinem eigenen Unvermögen, sich selbst Leben zu geben, als Halbtoter am Wegrand, ist unmöglich. Und in dieser Situation begegnet ihm ein Retter, nämlich der Samariter. Und diese Geschichte so umzudrehen, fordert seinen Stolz. Und es zeigt ihm eine Güte und eine Barmherzigkeit, die er definitiv nicht verdient hat. Und so bleibt die große Frage für den Gelehrten und auch für uns, ob wir es akzeptieren können. Sind wir bereit, unsere Erwartungen, mit den Erwartungen, wo wir zu Gott kommen, wie wir denn diese Vollkommenheit und das ewige Leben und den Himmel nach diesem Leben erreichen können, gegen Gottes Erwartungen oder Gottes Anforderungen einzutauschen? Sind wir bereit, diese Erwartung abzugeben? Ich habe gesagt, diese Geschichte ist unbefriedigend, weil diese Geschichte, sie raubt eigentlich jede Hoffnung, weil sie zeigt, wie unmöglich das es ist, dass wir zu Gott kommen. Und Gott kennt unsere Situation und er weiß selbst, dass es unmöglich ist. Darum hat es ja gesagt. Und er kennt unser Unvermögen. Er weiß, wir können selbst nicht gerecht werden. Er weiß, wir sind unfähig, ihn oder die Menschen um uns herum mit allem, was wir sind, zu lieben. Und Gott ist gut. Und Gott ist voller Güte. Und Gott ist voller Barmherzigkeit. Und in seiner Güte und in seiner Liebe hat er dafür gesorgt, dass diese Spannung zwischen unseren Grenzen und seiner Anforderung ausgefüllt wird. Und wer hat das gemacht? Er hat keine Leiter genommen, sondern er ist selbst Mensch geworden. Und er hat unsere Lieblosigkeit, und das ist, was die Bibel im Endeffekt Sünde nennt. Wir sind lieblos in unserem Herzen und Jesus hat diese Lieblosigkeit weggenommen. Und er hat uns nicht nur die Lieblosigkeit weggenommen, er hat seine eigene Vollkommenheit in unser Leben hineingepflanzt und hat übertragen, was hier fehlt, was für uns unmöglich ist. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist die beste Botschaft, das ist das, was den Raffi motiviert, Jungscher zu malen. Weil auf diese depressive Botschaft, auf diese aussichtslose und hoffnungslose Botschaft kommt diese extrem gute Botschaft der Hoffnung. Gott selbst kümmert sich um mein Unvermögen. Dieses Gebot bleibt bestehen. Es ist unsere Pflicht als Menschen, dass wir Gott und auch, dass wir einander als Menschen lieben. Jesus sagt, Liebe ist Leben und keine Liebe bedeutet eben auch kein Leben. Und wir wissen ja, Lieblosigkeit, die tötet. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man körperlich stirbt, aber ein liebloses Umfeld entzieht das Leben. Das sieht man leider auch immer wieder. Somit ist es unsere Pflicht, dass wir einander lieben als Menschen und das nicht nur theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch. Jesus hat dann gesagt, diese goldene Regel, was du willst, dass man dir tut, das tut den anderen. So einfach ist es, wir können es prüfen. Hätte ich das gern? Ja, nein, tu es oder eben nicht. Und es ist auch unsere Kernaufgabe als Gemeinde, dass wir einander lieben und dass wir einander gegenüber barmherzig sind. Jesus hat gesagt, an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und das sagt er deshalb, weil diese Nächstenliebe eben so widernatürlich ist. Es ist uns nicht in die Wiege gelegt. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, das Gott schenkt. Und das haben wir in der Philipperserie gelesen und gehört. Er gibt das Wollen, dass wir barmherzige Menschen sein wollen. Und er gibt auch das Vollbringen, dass wir es überhaupt sein können, dass wir Barmherzigkeit leben können. Gleichzeitig aber ist Gottes Aufforderung, dass wir uns gegenseitig lieben, auch sein Hauptwerkzeug im Erforschen von unserem Herz. Er legt unser Herz offen mit diesem Gebot. Und das ist genau das, wo der Gesetzesgelehrte versagt hat. Er hat es nicht verstanden. Er hat gemeint, er muss das so erfüllen. Aber Gottes Absicht war, offen zu legen, was in seinem Herzen steckt. Wenn ich mich auf andere Menschen einlasse, gerade auch im Gemeindekontext, da gibt es so viele Momente, in denen ich mir selbst eingestehen muss, dass meine Liebe sehr, sehr begrenzt ist, sehr, sehr limitiert ist. Und ich weiß nicht, wie Sie gehen mit diesen Momenten, aber ich finde sowas unangenehm, ich finde sowas demütigend, wenn ich mir eingestehen muss, dass ich nicht kann, dass ich diese Liebe nicht habe für Leute, die mir eigentlich am Herzen liegen. Und wenn es passiert, dann habe ich zwei Möglichkeiten, genau wie der Gesetzesgelehrte. Ich kann nach einem Ausweg suchen. Ich kann meinen Maßstab ein bisschen normaler machen, dass ich es vielleicht doch schaffen könnte. Und dann kann ich solche Dinge tun wie einfach meine Lieblosigkeit rechtfertigen. Wenn ich sage, in so einer Situation würde doch jeder an seine Grenzen kommen. Ganz normal. Oder ich gebe dem anderen die Schuld. Der Philipp, der ist so ein schwieriger Typ. Was kann ich dafür? Oder stillschweigend, so die Vorarlberger Art, einfach meine Berührungspunkte mit den Menschen minimieren. Ich ziehe meinen Komfortradius immer enger, weil das geht dann immer leichter. Ich ziehe mich zurück und ich meide die Menschen. Macht es wirklich einfacher. Aber ich habe schon so viele Leute gesehen, die am Ende einfach alleine dastehen, weil der Radius so klein geworden ist. Der Dienst in der Gemeinde, so wie wir hier zusammenkommen und miteinander arbeiten, der ist nicht in erster Linie da, dass wir die anstehende Arbeit erledigen, sondern es ist eine Gelegenheit, dass wir praktische Liebe und Barmherzigkeit leben können. Wir wollen gelebte Liebe sehen. Wir wollen sehen, wie Gott an uns wirkt, indem wir an uns gegenseitig einen Dienst tun. Und ich kenne es so gut von mir selbst mit diesen Ausreden. Und so kann ich entweder Ausreden suchen und mich selber rechtfertigen, oder ich erkenne meine Unfähigkeit an und ich bitte Gott, dass er mich füllt mit dem, was mir fehlt. Ob ich Gutes tue oder nicht tue, das liegt in meiner Hand. Ich kann mich entscheiden, will ich oder will ich nicht. Aber gut sein, ein gutes Herz haben, das kann nur Gott bewirken. Und jeder Mensch, der mich frustriert, der mich verärgert, bei dem ich an meine Grenzen komme, erinnert mich eigentlich daran, dass ich selbst Gott gegenüber ein großes Manko habe. Aber, dass Gott sich selbst nicht zu schade war, für mich auf diese Welt zu kommen und mein Manko am Kreuz sich selbst zuzuschreiben. Und das ist ein Prozess, der geht unser ganzes Leben lang, nicht einmal entschieden und es funktioniert immer von selbst. Der Drang in meinem Herzen, sich selbst zu rechtfertigen, der kommt immer wieder zurück. Der wird nie ganz weggehen. Aber Jesus hat versprochen, er ist stärker und er richtet unser Herz. Wie gehst du weg von dieser Geschichte? Was machst du mit deinen Erwartungen, mit denen du zu Jesus kommst oder zu Gott? Was machst du mit Gottes Erwartungen an dich? Und was machst du mit diesem unglaublichen Angebot der Hoffnung, dass er selbst in Jesus erfüllt, was wir nicht liefern können? Dass Gott selbst sagt, ich bin der Zugang zum Vater. Und ohne mich gibt es keinen Zugang. Dieses Angebot ist da. Gott streckt uns allen die Hand entgegen. Und die Frage ist, willst du sie nehmen? Oder willst du es selber weiter probieren? Diese Entscheidung liegt bei dir. Wenn es irgendwas gibt in deinem Herzen, wo du merkst, eine Unruhe, oder ich möchte weiterreden, oder ich brauche jemanden, der mir was erklärt, oder der für mich betet, gibt es die Möglichkeit, nach hinten zu gehen, ins Foyer, während wir jetzt singen nahe, und da stehen ein paar Leute rundum, und wenn es eine Frage gibt, dann frag. Wenn es etwas gibt, das du loswerden willst, dann red mit diesen Menschen. Aber ich wünsche dir, dass du nicht einfach weggehst von Jesus und dieser Geschichte, ohne dass etwas weitergeht. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so fest, dass du das Leben gibst, dass du uns allen Leben gegeben hast, aber dass du noch viel, viel mehr Leben für uns bereithältst. Und ich danke dir dafür, dass wir uns dieses Leben nicht selbst geben können und auch nicht müssen. Und ich danke dir dafür, dass du diese Spannung gelöst hast in Jesus, dass du all das möglich machst in Jesus, was uns fehlt. Und so möchte ich dich bitten, forme unser Herzen und helfe in unser Herzen und schenke dir, dass wir Freude haben können, zu dir zu kommen und anzunehmen, was du gibst. Tu du dein Werk an uns und leg du unser Herz offen und mach die Freude groß, die deine Hoffnung gibt.